Das ist das wichtigste Bild, das ich euch möchte zeigen. Und zwar, ich weiß nicht, kennt jemand von euch die beiden Personen? Sie sind schon länger gestorben, aber es hätte ja sein können, weil sie sind aus dem Oberaargau. Das sind meine Grosseltern. Meine Grossmutter, wegen ihrer Stannung, höchst sehr wahrscheinlich da. Die hat, das war eine Bauernfrau und die hat noch keinen Kühlschrank gehabt, noch keine Waschmaschine gehabt, noch keine elektrische Nähmaschine gehabt. Sie hat 5 Kinder gehabt und ich weiß nicht, wie viele Pfleckkinder noch, nebst dem wirklich grossen Bauernhof. Aber die hat immer, jeden Tag sich Zeit genommen und hat die ganze Sippe durchgebettet. Sowohl die Seite von ihr, wie die Seite von ihrem Mann, also von meinem Grossvater. Alle, die Schwiegertöchter, die Schwiegersöhne, die Enkel, Nichten, Gottenkinder, Göttibuben, weiss nicht was. Einfach alles, was sie irgendwie hatte, was irgendwie zur Familie zählt. Und das ist für mich der grösste Wunsch an euch, ob jung oder alt, dass ihr das mitnehmt, dass es sich lohnt, für andere Menschen zu beten. Auch wenn man zu Lebzeiten vielleicht die hat nichts gesehen, dass ich nachher irgendwann zu Jesus komme. Das war lang, nachdem sie gestorben ist. Aber der Samen, wo sie durch ihre Gebete gesetzt hat, hat nachher angefangen wachsen. Nicht wahnsinnig schnell, aber er hat angefangen wachsen. Und ich möchte euch wirklich, wirklich ermutigen, dass ihr für alle die betet, die Jesus noch nicht kennen oder nicht mehr kennen oder nur noch lauwarm, einfach wo irgendetwas zwischen ihnen und dem Jesus ist. Es lohnt sich so sehr. Ich bin meiner Grossmutter, obwohl ich sie nicht wahnsinnig gerne hatte, aber ich bin ihr so dankbar, dass sie das gemacht hat. Und dafür, der, den ich ganz fest gerne hatte, ist der, der nebenan steht, ist der Grossvater. Der ist gestorben, als ich 14 war und ich habe meinen Grossvater unwahrscheinlich, wirklich unwahrscheinlich gerne gehabt. Der war mein Trost in meiner Kindheit, in meiner, ja, ich war sehr, sehr viel bei meinen Grosseltern in den Ferien oder am Wochenende bei ihnen gewesen. Das war eigentlich meine richtige Heimat gewesen. Sonst in meiner Jugend habe ich viel körperliche Gewalt erlebt. Einerseits von meinem Vater, aber auch einen sexuellen Missbrauch von einem Nachbar. Und das hat mich natürlich geprägt. Und wegen dem auch ist der Grossvater so scheinbar wichtig gewesen. Und ich habe entsprechend eine schwierige Pubertät produziert. Also ich war jetzt nicht so ganz das liebe Mädchen gewesen, angepasst und folgsam. Ich habe wirklich, ich bin immer bis an Grenzen und noch ein bisschen darüber aus. Und ja, also schlussendlich ist, ja, ist es einigermaßen gut rausgekommen mit mir. Aber es hat lange Zeit ausgesehen, wie wenn es nicht so gut wäre rausgekommen. Und meine Eltern, die haben noch so Erziehungsmassnahmen gehabt von an und an zumal. Und ihre Methode war, dass man den Willen von einem Kind brechen wollte. Und ich bin ja die jüngste von 4 Kindern. Und bei mir haben sie irgendwie nicht mehr so mögen. Und haben mir viel durchgelassen. Aber sie haben mir zeitlebens immer gesagt, dass ich so geworden bin, wie ich geworden bin, weil ich zu wenig Schläge bekommen habe. Also das war eine ganz andere Art von Erziehung, als wie man sie heute kennt. Ich habe mit 20 zum ersten Mal geheiratet. Und zwar bin ich dann zum ersten Mal so pro forma gläubig gewesen. Meine Schwester ist, wisst ihr, das war in den 70er Jahren gewesen, mit Autostopp, mit Rucksack, Schlafsack, Weltreise und so. Also ganz anders als heute. Und meine Schwester war so anderthalb Jahre unterwegs gewesen. Und dann ist sie zurückgekommen von ihrer grossen, wirklich grossen Weltreise mit olivgrünen Haaren. Und das wäre ja noch gegangen, weil die olivgrünen Haare hat sie bekommen, weil sie ihre Haare immer mit Omo gewaschen hat. Und Omo hat ein starkes Bleichmittel. Und sie war fast schwarz gewesen eigentlich, aber irgendwie hat das chemisch ihre Haarfarbe verändert. Also das haben wir ja noch ertragen. Aber die Schwester, die war gläubig gewesen. Und zwar volle Kanne. Also da hast du nicht können irgendwie 3 Minuten irgendetwas Normales reden und die ist immer, immer bei Jesus gelandet. Und das hat uns so genervt. Es hat uns gedacht, also wann wird die endlich mal normal? Und die ist in dem Sinn nie mehr normal geworden. Ja, genau. Und sie hat mir immer gesagt, lass, du kannst doch nicht, ich bin dann mit einem Mann, mit meinem damaligen Freund zusammen gewohnt in Lausanne, du kannst doch nicht mit dem einfach zusammen wohnen, das ist nicht in der Ordnung und so. Und ich habe immer gedacht, ja, was hat die, was geht dir das an und was geht das der Gott an? Ist mir eigentlich wirklich gleich gewesen. Und dann hat sie mal gesagt, geht doch zusammen in Palais de Beaulieu, da kommt Evangelist, ein Niki Kraus hat er geheissen, und geht dann mal hören. Und wir haben gedacht, ja gut, dann gehen wir halt, dann schweigt die, also gibt die endlich mal Ruhe. Und dann sind wir eben gegangen und dann hat der Niki Kraus, das war so ein Krimineller gewesen, der zu Gott gefunden hat, und der hat uns so irgendwie, also was wir verstanden haben, ich will nicht sagen, dass es das war, was er erzählt hat, aber was wir verstanden haben, war, wenn du jetzt nicht vorne gehst und viel Geld in das Kessel tust vorne, plus dann auf der Bühne vorne ein Gebet machst, dann gehst du in die Hölle. Und das haben wir natürlich, das ist das, was wir verstanden haben. Und das haben wir natürlich nicht wollen. Und dann sind wir vorne gestürzt und sind in Empfang genommen worden von einem älteren Ehepaar von der Pfingstgemeinde Lausanne. Und ab da sind wir gläubige Christen gewesen. So. Also, am Montag haben wir gesungen, am Dienstag sind wir in Bibelabend, am Mittwoch haben wir sonst irgendetwas in der Pfümi gemacht. Wir sind sehr aktiv gewesen. Und irgendwann haben wir dann erfahren, dass man sich da könnte taufen noch. Das ist wichtig, die Erwachsenen-Taufe. Und wir dachten, gut, machst du so. Dann hast du wieder etwas mehr, was du abgehätschelt hast auf der Checkliste. Und dann haben sie eben gesagt, das geht nicht, dann müssen wir geheiratet sein. Und wegen dem haben wir geheiratet. Das war der Grund. Und dann, als wir geheiratet waren, als wir zurückkamen von der Hochzeitsreise, war der Pastor nicht mehr dort. Und innerhalb von 2-3 Monaten waren wir auch nicht mehr gläubig gewesen. Also das war ein Exkurs gewesen. Heute würde ich sagen, ich bin dann so im Fachjargon nicht wiedergeboren gewesen. Einfach ein Namenschrist, sogenannte. Der alles wollte richtig machen, der den Eindruck hatte, das Reich Gottes kannst du verdienen durch gute Taten. Und dann habe ich weitergelebt wie vorher. Und mit 30 habe ich, wie so viele Frauen haben, den Eindruck gehabt, jetzt muss ich unbedingt Kinder haben, Kinder bekommen. Und bin nachher auf Serbien, weil ich hatte den Eindruck gehabt, die Serben sind super gute Väter und super gute Familienmenschen. Und ich habe tatsächlich dort einen Serb kennengelernt. Und nachher haben wir geheiratet. Und solange wir kaum miteinander reden konnten, haben wir uns bestens verstanden. Und je besser, dass wir reden konnten, also er deutsch und ich serbokratisch, desto mehr haben wir gemerkt, dass wir überhaupt nicht zusammenpassen. Aber dann waren wir schon geheiratet. Und er wollte auch gerne Kinder wollen und ich auch. Und dann haben wir das probiert und ich habe das 5-mal probiert und es ist einfach nicht gegangen. Und dann beim 5. Mal habe ich mich unterbinden lassen. Und das ist für mich schlimmer gewesen als der sexuelle Missbrauch, als Gewalt von meinem Vater. Die Tatsache, dass der vermeintlich lieb Gott, wie man manchmal sagt, mir nicht einmal ein einziges Kind gibt, das hat mich zerrissen. Ich war so granatenmässig verrückt gewesen über den Gott und über die Christen, wo mir noch irgendwelche gescheite Bibelsprüche gesagt haben. Ich wollte gar nichts mehr wissen von dem. Und ab dann bin ich in die Esoterik, ins New Age, in Schamanismus. Also aus Enttäuschung. Man hat ja meistens oder überhaupt immer einen Grund, wenn man etwas macht. Und bei mir war es eine ganz grosse Enttäuschung. Und ich habe dann, bin ich 12 Jahre im Schamanismus gewesen. Da bin ich vorne links, noch ein bisschen jünger. Da haben wir eine Droge vorbereitet, Ayahuasca. Das war, um schneller vorwärts zu kommen im Leben, um diverse Probleme aufzupustern, dass man die einfach durchgehen kann. Und in den letzten Jahren war ich Lichtheilerin, spirituelle Lehrerin, ein Medium, also quasi eine Wahrsagerin. Und da bin ich vor meinem Altar. Und wenn ihr ganz genau schaut, seht ihr den roten Pfeil. Und nebendran ein Jesus-Bild. Und ich habe dann gemeint, ich glaube an Jesus. Aber das war ein anderer Jesus als der sich kreuzigen für uns und wo nachher wieder ist auferstanden. Das war ja Jesus, der nicht gekreuzigt wurde, beziehungsweise er ist nicht gestorben. Er ist vorher, er ist nur ohnmächtig gewesen. Also die zentrale Botschaft vom christlichen Glauben haben wir abgeändert gehabt. Und ich habe das dann gar nicht gecheckt. Ich habe auch mit Christusenergie geschaffen. Wir hatten Christus-Tempo, Christus-Essenzen, ein Christus-Sagen. Jesus war extrem wichtig für uns. Und meine Schwester, die wirklich gläubig war, die hat immer geschwiegen. Weil sie gewusst hat, wenn sie mir widersprechen würde, dann wäre wahrscheinlich unsere Beziehung kaputt. Und das ist, was ich dann geglaubt habe. Das ist typisch esoterisch. Wenn ihr mit Esoteriker zu tun habt, das glauben die eigentlich immer. Und zwar, es gibt keine Sünde. Es gibt keine Widersacher von Gott, kein Satan, keine finstere Macht. Das sind alles Luginen, die eben aus meiner damaligen Sprache, die dummen, ein bisschen altmodische Christen glauben, wo aber überhaupt nicht wahr ist. Das gibt's nicht mehr. Aber die Christen, die sind wie bleiben stecken in einem alten Paradigma. Was wir glaubt haben, war, dass jeder Mensch reine Liebe ist, reines Licht. Dass im Mensch innen gar nicht mehr Böses ist, gar nicht mehr Schlechtes ist. Und dass wir alle unsere Lösungen für unsere Fragen und für unsere Probleme in uns innen haben. Man muss das nur anzapfen. In teuren Sitzungen natürlich und in sehr, sehr teuren Seminaren. Aber das ist alles in uns innen. Das ist, was ich dann geglaubt habe und überzeugt war. Und, Entschuldigung, ich drücke immer zu fest. Ich gebe mir Mühe. Das Und es hat mir ja an sich immer wie besser müssen gehen. Und ist mir nicht. Es hat mir so besser gehen, weil ich habe, oder wenn ich vorstelle, wie ein Mensch über 25 Jahre wirklich total wie ein Junkie von Seminar zu Seminar, von Ausbildung zu Ausbildung geht, dann müsste es einem ja besser gehen. Und in der Tat und Wahrheit ist es mir nicht besser gegangen, weil ich habe ganz schlimme Albträume gehabt, am Schluss 2 pro Nacht. Es ist wirklich immer um Leben und Tod gegangen. Bloß habe ich Fratzen, Gesichter gesehen auf den Menschen. Es ist wirklich ganz, ganz, ich habe Ängste gehabt. Ich habe manchmal Tage gehabt, wo ich gar nicht mehr habe gewagt, unter die Menschen zu gehen, vor lauter Angst, weil ich wieder irgendetwas gesehen habe, was ich gar nicht habe gesehen. Und das ist, was ich gemacht habe. Wahrscheinlich könnt ihr das jetzt nicht lesen und das ist auch egal. Aber einfach zum Sagen, man kann sich in der Esoterik verweilen. Es gibt so viele Sachen, die man dort machen kann. Fast jeden Tag gibt es eine neue Methode, die erfunden wird. Und man hat für alle Probleme ein Wässerli oder ein Billeli oder ein Ritual oder einen Schlüssel, den man drehen kann oder sonst irgendetwas. Aber funktionieren langfristig tut nichts. Das fängt immer wieder von vorne an. Und das ist das Furchtbare. Das ist wirklich eine Fahrt von Hoffnung zu Enttäuschung und Hoffnung zu Enttäuschung. Und das habe ich erlebt. Und wenn ich nicht so viel Lebenskraft hätte gehabt und wenn ich auch nicht die Gebete hätte gehabt in mir innen, von meiner Grossmutter, ich bin überzeugt, entweder würde ich nicht mehr leben oder dann wäre ich psychisch krank geworden. Wie so viele andere. Es ist nicht harmlos, die Esoterik. Und irgendwann habe ich auf mein Leben geschaut, relativ ehrlich, ungeschminkt, und musste sagen, ja, beruflich habe ich sehr viel erreicht. Da bin ich immer erfolgreich gewesen, aber privat ist das alles in diesem Abfallkübel gewesen. Nichts, was Bestand hat, nichts, was mir gelungen ist, nichts, was einen Wert hat, der darüber rausgeht. Einfach nichts. Ich habe wirklich versagt. Und nachher ist der Karfreitag gekommen, 2011. Und dann bin ich vor meinem Altar gesessen, den ich euch vorhin gezeigt habe. Und habe meine Mantra, meine Gebete, alle meine Götter und Krafttiere und Geistheiler und so weiter gemacht. Und urplötzlich habe ich einen riesen Herzkrampf bekommen. Ich habe fast nicht mehr schnaufen. Das war, wie wenn ich etwa, weiß nicht, 250 Kilo hätte auf meinem Brustkorb. Und ich habe wirklich gemeint, jetzt stirbe ich. Und ich habe vorher so manchmal gespielt mit dem Leben. Ich wäre vorher so manchmal gestorben. Und dort, in dem Moment, wo ich hätte sterben können, wollte ich leben. Und in dem Moment habe ich zum wahrhaftigen Gott gebetet. Und habe gebetet, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du mich retten oder zu dir nehmen. Ich kann nicht mehr. Und er hat das Gebet erhört. Und das finde ich eben schon wirklich unwahrscheinlich. Ein Mensch, der diesen Weg Gott verachtet hat, verspottet hat, alles gemacht hat, was ihm keine Freude macht. Und trotzdem erhört er das Gebet, das einzige Gebet, das mal ist. Und er hat mir nachher eine Frau über den Weg geschickt, die Jesus noch nicht seit langem kennt hat. Und die hat mir gesagt, kommst du nicht mal mit mir in einen Gottesdienst, in die Freikirche, wo sie ist gegangen. Ich wohne ja im Zürich Oberland, also das sind, man hört es noch nicht, aber es ist, also es ist in Meilen gewesen, wo sie war, am Zürichsee. Und nachher sind wir zusammen in eine andere Freikirche gegangen, auf Rapperswil, und dort habe ich mich nur einmal gelangweilt. Das hat mich so extrem lächerlich gedacht, was der Pastor erzählt hat. Esoteriker sind meistens sehr hochmütig und wissen es eben sowieso besser. Und ich hatte wirklich den Eindruck, also wieso bist du da aufgestanden, das hat sich jetzt echt nicht gelohnt. Aber irgendwie hat es mir gleich nicht ganz, ja, so 3-4% hat es mich gleich interessiert. Und nachher hat mich die Freundin gefragt, los, willst du nicht so einen Glaubensgrundkurs machen mit mir, so einen Alpha-Life? Und den Jesus einfach so ein bisschen mehr lernen kennen, wissen, ob das etwas wäre für dich oder nicht. Und dann dachte ich, ja gut, kann ich ja schon. Ich habe schon Dümmeres gemacht, wieso kann ich nicht so etwas machen? Und dann sind wir gegangen. Und das war wirklich für mich krass gewesen. Und zwar hat es drei Sachen gegeben, die mich bewogen haben, dass ich zu dem Jesus kommen wollte. Es ist mir zwar sehr schwer gefallen, aber es hat mich überzeugt. Und das Erste war, dass nur Jesus die Quelle ist. Dass wenn wir einen Hunger haben oder einen Durst haben, dass nur bei ihm der Durst bleibend gestillt werden kann. Und ich habe das ja so manchmal erlebt, dass ich gemeint habe, jetzt bin ich angekommen, jetzt habe ich es gefunden und er ist wieder nichts gewesen. Und wenn der von sich behauptet, dass der das kann, als aller Einzige, habe ich gedacht, muss das entweder ein mega Blöffer sein oder dann ist es wahr. Aber etwas anderes konnte ich mir nicht vorstellen. Und das hat mich schon ein bisschen irritiert. Und der zweite Ding war nachher, dass es nur einen Gott gibt. Dass man nicht an mehrere Götter glauben darf. Und das war für mich ganz schwierig. Ich wäre ja noch gern, also der Jesus hätte ich noch gern in mich so aufgenommen, von Krafttier, von Engel, von all diesen Sachen, die ich von morgen bis am Abend gebraucht habe. Aber dass ich nur ihn allein sollte haben und dass der alles abdecken sollte, war erstaunlich für mich. Hat mich weiter irritiert. Und als ich dann zusammengebrochen bin, war da, wo sie gesagt haben, es gäbe einen Find, es gäbe einen Satan. Und der Satan zeigt sich manchmal zeigen als verführerischer Lichtengel. Und da hat wahrscheinlich schon der Heilige Geist irgendwie zu mir geredet und hat mir bewusst gemacht, dass ich mich kolossal getäuscht habe während vielen Jahren. Und das war sehr demütigend gewesen. Ja, aber dann, an diesem Abend, habe ich zum ersten Mal gebetet, wirklich gebetet, in dieser Kleingruppe, in diesem Alpha-Life, an denen Leiter gesagt, könntet ihr nicht beten für mich, weil ich glaube wirklich einen Mist gebaut in meinem Leben. Und dann haben sie gesagt, nein, du beten. Und dann habe ich irgendetwas zusammengestottert. Ich bin sehr froh gewesen, haben sie mir das gesagt, weil das war ganz wichtig für mich, dass ich mich da überwinde. Und Jesus hat das Gebet tatsächlich erhört. Er ist wirklich gut, gnädig. Und ich bin dann heimgegangen und habe ganz Haufen Sachen vorgeschossen. Musik, CDs, Bücher, Ordner, weiss nicht was alles. Das ist der erste, eigentlich, bevor ich mich für Jesus entschieden habe, habe ich schon gemerkt, die Spur muss verfolgen. Und dann am 30. Oktober 2011 habe ich ja gesagt. Ich habe gesagt, mal, das ist, glaube ich, meine letzte Chance, dass ich überlebe. Und nachher ist mir das vorgekommen, wie wenn mein Leben, ausser meine Beziehung zu meinem heutigen Mann, wäre ich völlig kaputt gegangen. Es ist nichts geblieben. Weder mein Beruf, also den ich hatte, ich konnte nicht weiterfahren als Medium, noch ganz viele Beziehungen. Mein ganz Freundeskreis war in der Esoterik gewesen, und da wollte ich wenigstens noch etwas wissen von mir. Aber egal. Jesus hat geschaut zu mir und er hat mir neue Menschen geschickt, eine neue Kirche, einfach alles neu, was auf einem ganz gesunden Fundament war. Und ich habe gelernt, eben das, was ich am Anfang gesagt habe, betet. Wenn ihr nur etwas mitnehmt von diesem Abend, dann wirklich betet. Gebt nicht auf, sagt nicht, ja, jetzt habe ich schon 3 Monate betet, es ist nichts gegangen. Das ist nicht an uns. Gott tut dann schon entscheiden, wenn, was, wie, wo. Aber dass wir wirklich einstehen für unsere Menschen, die uns am Herzen liegen. Weil ich habe ganz lange gemeint, dass sie nur die Frau oben rechts war, die Blonde, die mich schlussendlich gepflückt hat und in die Kirche gebracht hat, in Alpha Life gebracht hat. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, nein, das stimmt gar nicht. Meine Grossmutter hat betet für mich, meine Schwester hat betet für mich, ein Kollege hat betet für mich und eine Freundin hat betet für mich. Häufig braucht es, also hat es mehrere Menschen, die beten für jemanden. Und das ist so etwas Schönes. Und nachher habe ich auch, das ist einer von meinen Lieblingsversen eigentlich, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das ist auch so einfach mächtig. Jeder ist 100%. Und da ist auch nicht irgendwie ein Vorbehalt, außer die, die das und das gemacht haben, sondern jeder. Und das ist so mutmachend. Und im 14. habe ich meinen langjährigen Freund, wir sind seit dem 97 zusammen, haben wir geheiratet, er ist heute auch mit Jesus unterwegs. Anders als ich, er würde nie sein Zeugnis geben für eine Bühne, aber er kennt Jesus ebenso. Und das ist auch wunderschön zu erleben, wie auch eine Beziehung anders werden kann mit und ohne, wie beide Jesus kennen. Und mein Zeugnis wird offenbar gebraucht. Also ich werde immer wieder eingeladen, ich staune immer wieder, weil ich denke, ja, also, ja, aber irgendwie ist es, wird es gebraucht. Und ich habe auch 2 Bücher geschrieben. Das erste war mit einer Freundin, mit einer Fotografin zusammen, Frauen beten anders, weil sie ist ja auch aus der Esoterik gekommen. Und das ist ein Dankeschön eigentlich an Jesus Christus, an das, was er gemacht hat für uns, dass er uns errettet hat aus unserem, aus unserer Vergangenheit. Und die zweite Lichtfängerin ist meine Lebensgeschichte. Ja, ich könnte noch viel erzählen, aber wir fahren jetzt gleich weiter, gell?
Ja, komm, jetzt hocken wir doch da schnell an die Bar an. Und du hast doch so viel erzählt, ich weiß gar nicht, was ich dir noch fragen soll. Aber Zoe, da drauf steht der Titel Lichtfängerin, die intensive Suche nach Erfüllung. Wir haben es auch auf der Homepage beschrieben, das war eine lange Odyssee auf deiner Suche nach Erfüllung. Odyssee ist ja eine lange Reise, eigentlich eine lange Irrfahrt. Ist das so bei dir? Ist das eine Irrfahrt gewesen?
Ja.
Würdest du das heute so sehen?
Ja, sicher. Das war nichts anderes gewesen. Das ist so, wie wenn du in einem, oder wenn du auf der Autobahn bist, dann bist du einfach auf der Autobahn bis zur nächsten Ausfahrt. Da kannst du nicht einfach raus, ja. über das Gitter da. Da bist du drauf, du bist auf dieser Bahn. Und so bin ich mir vorgekommen. Ich habe wirklich keine Möglichkeit gesehen für mich, um daraus rauszukommen. Ich habe ab und zu Zweifel
gehabt. Eine Autobahn ohne Ausfahrt
fast. Ja, hat ewig lang keine Ausfahrt gehabt. Ja. Ewig lang. Und das ist... Das war nicht lustig, nein. Aber ich hatte keine Hoffnung für etwas anderes. Und meine Schwester hat schon manchmal irgendetwas gesagt von Jesus, aber das wollte ich eben auch nicht.
Ja. Und Lichtfängerin, was hat das mit dir zu tun? Woher hast du diesen Titel bekommen?
Also das war nicht mein Titel für das Buch. Der Verleger hat unbedingt diesen Titel wollen, weil das Buch hat er... Auch von der Aufmachung her, vom Cover, hat er so gemacht für Esoteriker. Und Esoteriker, für die ist das Licht alles. Also, und darum hat er einfach gefunden, das sei ein super Titel.
Jetzt ist es so, viele Leute können nicht viel mit Esoterik anfangen. Eben, es wird zum Teil ja auch belächelt. Die Leute glauben nicht an Wunder, sie glauben nicht an Zauberei, sie glauben nicht an Wahrsagerei oder an Geister. Sie glauben nur an das, was man sieht, an die sichtbare Welt. Was würdest du ihnen sagen? Gibt es das wirklich? Ist das wirklich wahr? Hast du dir das nicht einfach nur vorgetäuscht?
Nein, gar nicht. Die sind hell unbequem.
Ja, komm, ich stehe.
Ah, merci vielmals. Leider, das ist also nicht einfach eine Einbildung, ganz und gar nicht. Es gibt ja ganz viele Sachen, die wir uns nicht vorstellen können, und das ist trotzdem. Und gegenseitig, ich meine, schon die Bibel hat ganz viele Sachen, wo, wenn man nur mal schon denkt, die 10 Plagen, wo ja die Zauberer ganz viel haben kopieren können von Mose und vom Aaron, die sie gemacht haben. Und ich habe ja selber auch im Schamanismus ein Heilig erlebt, von mir persönlich. Und
ja, du bist dort von etwas geheilt worden, und ja, du bist immer noch gesund.
Ja, ich hatte ganz eine starke Sonnenallergie. Und ich bin mit Nessu-Fieber auf die Welt gekommen. Und ich hatte immer wieder Schübe gehabt, mein ganzes Leben von Nessu-Fieber. Und ich habe beides nicht mehr. Ja. Obwohl das Satan war, der es geheilt hat.
Also das heisst, es gibt wirklich Wunder in der Esoterik. Da,
ja,
passiert etwas.
Ja.
Und du hast auch Sachen gewusst über Menschen. Du warst ein Medium.
Ja.
Auch das, die Sachen haben gestimmt. Das war nicht einfach gelogen.
Das ist ja das wirklich Unglaubliche. Es war sehr viel zutreffend gewesen. Und das ist ja etwas, was man von den Christen immer wieder gehört hat. Gehen sie zuerst in die Schulmedizin, dann nützt es nichts, dann gehen sie zum Geistheiler und dann nützt es dort, komischerweise. Und dann sagen sie, ja, es hat ja genützt, es muss von Jesus sein. Mhm. Und das ist ein zu kurzer Gedanke.
Die Quelle
also ist wichtig.
Nicht alles, was funktioniert, ist auch gut.
Nein.
Ja, erzähl doch noch etwas von deiner intensiven Suche. Was hast du gesucht? Was hat dir gefällt?
Also, glaub, wir hatten daheim ein sehr kaltes Elternhaus. Meine Eltern waren super, die haben sich Mühe gegeben. Aber das war einfach nicht ihre Berufung, zu Eltern sein. Also wirklich nicht. Und für mich als Jüngste, dass ich sie einfach schon völlig beansprucht war in anderen Sachen. Das heisst, wir waren wahrscheinlich alle 4 Kinder einsam gewesen, obwohl wir ja eine recht grosse Familie waren. Und mir hat definitiv Geborgenheit gefällt, definitiv die Annahme und auch das Interesse und auch ein Lebenssinn. Also ich bin mir so überflüssig vorgekommen als Kind. Ich habe immer gedacht, es wäre gescheiter gewesen, wäre gar nicht auf der Welt, weil dann hätte die Mami weniger Arbeit und der Vater müsste weniger Geld verdienen. Mhm. Einfach so, weißt
du? Und eben, wie hat denn das sich ausgedrückt in der Esoterik? Ist ja das Suchen immer weitergegangen? Du hast dort irgendwie das, was du dir gefällt hat, aus deiner Kindheit, aus deiner Geschichte, hast du dort irgendwie versucht, eine Lösung dafür zu finden und eine Erfüllung dafür zu finden?
Ja, unbedingt. Das ist ja auch das, was sie häufig werben damit. Die Esoterik macht Menschen pseudomässig gross. Also indem man sagt, zum Beispiel, dass sie die und die Talente in sich tragen, dass sie das nur müssen für, weiß nicht was, 250 Franken zahlen und dann kann man das aufholen, vorholen. Es wird sehr viel geschafft mit, wie besonderig der jeweilige Mensch ist. Und
was war das Grösste, was man dir nachher gesagt hat, sozusagen?
Ja, das Grösste, ja, also
Du musst nicht sagen, was du nicht musst.
Ja, also das Grösste, es ist mega peinlich eigentlich, aber es ist wirklich wahr. Das Grösste war, dass ich als in einem früheren Leben, wo Jesus gelebt hat, hat ich ihn ausgebildet, dass er mich heilen konnte.
Jesus?
Mhm. Also der sieht die Dimension an Hochmut.
Ja. Du hast ja auch ganz Haufen verschiedene Namen gehabt. Zoe B. ist ja nicht dein ursprünglicher Name. Du hast irgendwie ein typisches Oberaargauer Geschlecht als Name, aber Vornamen hast du oft gewechselt. Ist das auch ein Ausdruck von deiner Suche gewesen? Was hast du für Namen gehabt?
Also mein Taufname war Christine. Mhm. Und mit, glaube ich, 49, mitten in der schamanischen Ausbildung, habe ich mir Zoe gegeben. Weil dann war ich sehr auf Kabbala und Numerologie gewesen. Und mein damaliger Nachname, also mein lediger Name, war Niefeler. Und Zoe Niefeler ist das Maximum an Spiritualität, das du erreichen kannst. Und das wollte ich. Mhm. Und darum war das der Vorname gewesen. Und nachher hatte ich einfach noch so spirituelle Namen gehabt. Einige, das stimmt. Und B ist also, das ist der richtige Name, aber von meinem Mann.
Ja, ah, das ist nicht erfunden.
Nein,
das
ist nicht erfunden.
Ich habe immer gedacht, das heisst B, aber es heisst wirklich B.
Es würde ja heissen B, aber ich habe es nicht so mit dem Englischen. Und wenn ich da Englisch daherkomme, also...
und du hast auch mehrere sage jetzt mal, Ehen durchgemacht.
Ja.
Hat das auch etwas mit dieser Suche zu tun?
Also jetzt mit der esoterischen Suche, ich glaube weniger, sondern einfach, ich habe Schäden gehabt. Also, ja, einfach von der Kindheit her. Wir sind wie alle vier, wie Schule ist wirklich super gefördert, aber emotional sind wir wie zurückgeblieben gewesen und entsprechend habe ich mich permanent in die falschen Männer verliebt.
Ja, etwas Ähnliches haben wir gestern Abend auch gehört schon. Hast du uns ein bisschen reingenommen in die Suche, in der Esoterik? Hast du dort auch Erfüllung gefunden? Hast du das gefunden, das, was du gesucht hast in der Esoterik?
Also das, was ich gesucht habe, habe ich nicht gefunden, aber ich hatte schöne Momente.
Ja.
Und etwas, muss ich sagen, war besser als heute als Christ. Und zwar, die Esoteriker, die sich herausfordern. Das ist nicht einfach ein Sonntagsspaziergang, das ist ein Krampf. Das ist wirklich ein Krampf. Und dort habe ich gelernt, mich herauszufordern. Und mich einfach nicht zu begnügen, weißt du, so mit dem, was gerade so gäbig ist. Ja. Und mich zu verstecken hinter jensten Entschuldigungen und Ausreden. Und das finde ich, also da habe ich schon manchmal gedacht, wenn wir Christen ein bisschen mehr würden von dem haben, wären wir wahrscheinlich in der Gesellschaft an einem anderen Ort.
Zum Glück siehst du das und ich muss das nicht sagen als Pastor. Ja, du hast mir aber auch erzählt, dass die Suche nach Erfüllung, nach innerem Frieden, nach geistlichen Erfahrung, das ist wie ein Hamsterrad, hast du es genannt. Oder ähnlich hast du gesagt, das ist wie eine Sucht.
Ja, ja.
Kannst du erzählen, warum hat es kein Ende?
Es hat kein Ende, weil es kein Ende gibt. Das ist eine riesengroße Lugi, wo die Menschen aufsitzen.
Ja.
Und das hat ein enormes Suchtpotenzial. Man glaubt es nicht, aber es ist wirklich wahr. Oder in den ersten Jahren, wie häufig bei solchen Sachen, ist es schön und gut. Da ist man noch nicht abhängig. Aber wenn man nachher weiterfährt, braucht man das plötzlich. Dann braucht man plötzlich wie einen Kick. Und immer wie verrückter und immer wie blöder und immer wie teurer.
Und du merkst gar nicht, wie irrsinnig das ist irgendwie. Gell? Du hast mir einst erzählt, dein Mann hat gesagt, du spinnst.
Ja.
Also, das kann nicht mehr weitergehen. So,
ja, er hat gesagt, es sei ein Gehirnwäsche.
Ja, ja. Und wie bist denn du in das reinkommen? Also da kommt man ja irgendwie rein, das merkt man wahrscheinlich gar nicht so richtig. Oder,
ja.
Wie hat das angefangen?
Ich habe als ganz junge Frau habe ich so Astrologie Analyse machen und dann von jedem Freund auch und dann vom Partner Analyse noch gerade so und dann Hand lesen, dann Karten legen, dann ist Familienstellen gekommen. Einfach so. Der Hunger kommt mit dem Machen. Und dann hat irgendeine Freundin gesagt, du, jetzt kommt der oder die und die. Hey, da müssen wir unbedingt gehen, das ist super. Und dann bin ich natürlich auch gegangen.
Du bist ja im Schamanismus gewesen. Du hast da Baumzeremonien, irgendwie scheinbar können mit Bäumen reden. Ja, für mich ist das alles ganz verrückt. Kannst du mir irgendwie erzählen, was ist so ein der Höhepunkt von dem, was du jetzt heute würdest reflektieren, gewesen, von deiner Involvierung mit der Esoterik? Was ist das Verrückteste gewesen, wo du drinnen bist? Gewesen?
Also das Verrückteste ist, glaube ich, die Zeremonie gewesen, im Schamanismus auf dem Berg von der Angst. Das wäre jetzt auch ein bisschen lang, für hier zu erzählen, aber das ist wirklich, also da habe ich wirklich Sachen erlebt, wo ich bin da wie in einer anderen Dimension gsi, ich habe Sachen gesehen, ich bin überzeugt gsi, dass ein Leiter bei mir war dort. Ich bin wirklich hundertprozentig überzeugt gewesen. Und er hat mir am nächsten Morgen
gesagt. Das ist real.
Ja, ganz real. Ja, der gehört schnaufen, ja, der gehört reden, ja, noch geschmückt. Und er hat gesagt, nein, er hat geschlafen dann. Aber das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dieser ganzen Zeremonie. Das ist eine ganze Nacht gegangen. Also das ist, ich weiss einfach, dass es Sachen gibt, die wir nicht gerne glauben.
Und was sind Astralreisen?
Astralreisen sind, wenn man aus dem Körper rausgeht und an einen anderen Ort hergeht.
Also ich hatte auch einen Freund in der Bibelschule, der hat das auch praktiziert. Und der hat gesagt, das ist bei ihm so weit gekommen, dass er Selbstmordgedanken hatte. Er ist irgendwie immer tiefer in ein Loch hineingefallen. oder auch eine Dissoziation von der Wahrheit, von der Realität, hast du das auch erlebt?
Ja. Das hat angefangen mit der Dissoziation. Also das ist, wenn ein Teil von der Persönlichkeit aus dem Körper geht. Mhm. Und das passiert häufig, wenn man traumatische Erfahrungen hat. Also bei mir ist es mit dem sexuellen Missbrauch passiert. Das ist, mhm. Eigentlich ist es lebensrettend gewesen. Mhm. Sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht überlebt. Aber es ist etwas Abnormales.
Und wann ist es zu dem Punkt gekommen, wo du gesagt hast, jetzt geht es nicht weiter? Etwas geht grundsätzlich schief oder falsch?
Also das war dann um die Zeit herum, um den Karfreitag 2011, wo ich einfach, ich habe gemerkt, die Beziehung zu meinem heutigen dritten Mann war wirklich schwierig gewesen. Ich hatte Mühe gehabt, zu wissen, wo bin ich? Bin ich jetzt in irgendeiner anderen Dimension oder bin ich jetzt da? Weißt, wirklich da? Ich habe mich für fast nichts mehr von der Welt interessiert, sondern nur noch für die spirituellen Sachen. Es ist auch für ihn
richtig da gewesen, sozusagen.
Plus die Albträume, plus die Fratzen, die Ängste, die ich hatte, enorme Ängste. Wirklich Panik.
Was waren das für Fratzen, die du gesehen hast?
Einfach, also ich war dann okkult belastet gewesen und ich habe einfach wieder göttliche Wesen gesehen.
Ja, ich habe bei einem Video gesehen, wo du erzählt hast, du hast können Menschen anschauen können und du hast wie verschiedene Gesichter von diesem Menschen neben ihm gesehen.
Ja.
Ja. Also was sind das für Fähigkeiten?
Das sind okkulte, also Fähigkeiten. Das ist eine Belastung, das ist ein Anfang von einer dämonischen Besetzung. Ja. Das ist nicht gut.
Und dann bist du in den Alpha-Kurs gekommen, dort in dieser Kirche, und du hast uns gesagt, dass sind da drei Punkte, die dich einfach sehr herausgefordert haben. Mir hat es erstaunt. Ich hätte gedacht, es ging viel mehr um die Liebe von Gott und weiss nicht was. Aber kannst du noch einmal kurz erklären, die drei Punkte, die dich wirklich näher überzeugt haben?
Also das ist eben der erste, dass nur bei Jesus der Durst gestillt wird. Weißt du, für einen Esoteriker, für mich, der ja so viel gemacht hat, um an die Quelle zu kommen. Ja, einmal sogar eine Webseite gehabt, diequelle.ch. Das war ein Thema, das mich enorm beschäftigt hat. Wo ist der Ursprung?
Wo ist die Quelle vom Frieden oder von was?
Einfach von allem.
Von der Erfüllung sozusagen. Ja.
Und dass der Jesus die soll sein, das hat mich wirklich, das hat mich sehr überrascht. Und dann der zweite Punkt, eben, dass er alles abdeckt für einen Esoteriker, der, weißt du, musst du dir vorstellen, da hast du bestimmte Farben Bettwäsche, bestimmte Materialien Bettwäsche, das Bett steht in eine bestimmte Richtung vom Feng Shui her und so.
Eben, das weißt, ist total vermischt alles. Oder? Du nimmst von allem ein bisschen etwas und jetzt plötzlich sagt der eine, es ist nur noch Jesus.
Genau. Und das, da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, mit all meinen Sachen, ich kann nur energetisiertes Wasser trinken, ich muss bei jedem Vollmond meine Steine raus tun, dass sie geladen werden. Dann müsste ich das plötzlich nicht mehr machen. Mhm. Braucht ich meine Engel nicht mehr, braucht ich meine Kraft ja nicht mehr. Das ist fast nicht vorstellbar, wenn du so tief drin bist. Ja. Das ist wie ein Korsett, das man dir wegnimmt.
Und dann das Zweite war, glaube, wenn ich mich richtig mal erinnere, dass Gott eifersüchtig ist.
Ja, eben ein Gott.
Ein Gott,
ja. Und dass er ein Eifersüchtig ist, hat mich sowieso mega komisch gedacht, dass der so ein Gefühl hat. Weißt du, für mich war Gott eine Statue.
Ja.
Das ist einfach, das ist wie eine andere Sprache, die ich da gelernt habe.
Mhm. Und dann der dritte Punkt ist der, der am tiefsten gegangen ist. Welcher ist das gewesen?
Ja, dass es Satan gibt. Aber
hast denn du das nicht geglaubt?
Nein. In der Esoterik gibt es keinen Satan. Das ist einfach etwas Veraltetes, Antiquiertes. Wirklich, ich kann es nicht anders sagen, von den dummen Christen. Das haben wir so, glaube Entschuldigung. Das, ich bin auch eine. Und dass es den soll geben. Oder wir haben den Eindruck gehabt, die Dualität gibt es nicht mehr. Von Gut und Bös, Licht und Dunkel. Sondern wir sind nur noch Licht. Wir müssen es einfach endlich mal checken.
Und das siehst du heute anders?
Ja, sicher.
Wie kommt eine Person, die meint, jeder Mensch ist gut, hast denn du auch Sünde in dir selber entdeckt?
Was
hast du herausgefunden?
Ja, also nur schon Gedanken. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, wenn man irgendwie im Stau fährt und mit dem Termin, dann hat man manchmal schon Gedanken, es gibt ein bisschen Gas da vorne oder so, oder? Und das hättest du ja alles nicht gehabt, wenn du nur liebe Gedanken gehabt hättest.
Was ich mir immer frage, wenn ja jeder Mensch gut ist, warum gibt es denn überhaupt schlecht auf der Welt? Also das kommt, das stelle ich mir dann ein grosses Fragezeichen, wie denn das möglich ist überhaupt.
Ja, das ist von unserer Meinung her, sind das eben die Leute gewesen, die das noch nicht gecheckt haben, die wir gecheckt haben.
Ah, das sind Christen schuld, eigentlich.
Ja.
Das will ich glauben, ja.
Ja.
Ja. Ja, wir Christen, wir sagen ja, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Wir glauben daran, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und das ist für uns irgendwie das Wichtigste, etwas ganz Zentrales. Was bedeutet das für dich heute? Wie hat die Botschaft von dem Jesus dein Leben verändert?
Also die Botschaft von dem Jesus, wo ich es nachher angefangen habe zu kapieren, endlich, das ist für mich, also ich danke noch heute, wirklich jeden Tag, dass Jesus mich erlöst hat. Ich denke nicht, dass es mir noch würde geben, sonst. Mhm. Ich bin so dankbar, dass er das gemacht hat für uns und dass wir das einfach, es braucht nur ein Ja, es braucht nur einen Schritt von uns. Er ist da und wartet. Ja. Ich finde das unglaublich.
Etwas hat mich noch lustig gedacht, wo du erzählt hast, ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe oder gelesen habe. Am Anfang sei das Christentum ein bisschen langweilig vorgekommen. Also einfach zu einfach. Vielleicht tut das viele Vorurteile auch ein bisschen bestätigen, Christen sind langweilig. Aber du hast, glaube ich, einen Frieden gefunden mit diesem langweiligen Leben, gell?
Ja, total. Also ich habe das im Alpha-Life habe ich den Eindruck gehabt. Da habe ich natürlich riesige Vorurteile gehabt. Und ich habe gedacht, das ist, wenn du da mal Christ bist, dann schiebst du einfach eine ruhige Kugel, bis du gestorben bist, fertig. Du musst ja nichts mehr. Also das war so meine Vorstellung. Ja. Und mir hat so gedacht, dass das ja einfach wirklich schon ein bisschen eintönig ist. Gell? In der Esoterik gehst du von Drama zu Ekstase und dann wieder Drama, da bist du voller Gefühl. Aber ich habe dann erlebt, durch die Wiedergeburt bei Jesus, dass der innere Frieden, den ich bekommen habe, dass der durch das, weil ich den inneren Frieden habe, gar nicht mehr verlangt nach diesen extremen Gefühlen. Mhm. Weil das ist der innere Frieden, den habe ich vorher nicht gehabt. Ich bin total ein getriebener Mensch.
Innere Unruhe ständig.
Ja, völlig, also extrem.
Und nachher hast du hast herausgefunden, du musst eine Entscheidung treffen. Warum muss man eine Entscheidung für Jesus treffen? Kann man denn nicht einfach ein bisschen an Gott glauben und ein bisschen an Jesus? Warum braucht es dazu eine Entscheidung? So einen Moment, wo man das Leben übergibt oder so. Warum ist das bei dir so gewesen?
Glaube, beim ersten Mal, als ich bei 20 war und zu Jesus gekommen bin, habe ich die Entscheidung eigentlich nicht getroffen. Dann war mein Gedanke nur, ich will nicht in die Hölle. Aber der Jesus hat mich nicht interessiert. Ich habe nichts gewusst über ihn. Aber beim zweiten Mal, im 2011, habe ich wirklich gewusst, wenn ich diesen Schritt gehe, dann muss ich mich umkehren. Dann muss ich, darf ich, will ich Ordnung machen in meinem Leben. Mhm. Weil etwas anderes, das ist wirklich wie ein Herrschaftswechsel, wo da vollzogen wird. Und sie haben uns halt einfach erklärt, dass man nicht zweigleisig fahren kann. Und das hat mir eingeleuchtet. Das ist ja wirklich ganz, ganz anstrengend. Und weisst, ich kenne Esoteriker, die diesen Schritt nie richtig gemacht haben. Und das ist, also das geht gar nicht.
Gell, du hast dich dann entschieden und dann hat es dann noch einen zweiten Schritt braucht dazu, Befreiung, kannst du vielleicht etwas dazu sagen? Noch?
Also eigentlich war das der dritte Schritt gewesen. Jetzt meinst du meinst einen anderen Schritt. Weil ich
kann schon von dem reden.
Am 30. Oktober 2011 bin ich zu Jesus gekommen und ich habe ihm gesagt, lass, ich komme zu dir bis Ende Jahr. Aber ich will wirklich etwas erfahren, wo ich weiss, die gibt es. Du bist besser als das, was ich vorher hatte, sonst gehe ich zurück. Mhm. Und ich habe eben Sachen erfahren, sonst wäre ich ja nicht da. Mhm. Aber dann habe ich mich im Januar 2012 taufen lassen. die Wassertaufe, das war für mich ganz ein tiefes Erlebnis. Ich habe wirklich gemeint, ich sei dann gestorben. Ich habe gemeint, weißt du, ich habe gemeint, sie sei fertig. Und dann, als ich wieder bin, aufgekommen.
Ja. Das ist also wirklich... Also das neue Leben hast du richtig erlebt.
Also richtig erlebt. Das war ganz irrsinnig. Und nachher habe ich weitergefahren. Ich war dann in einer Frauengebetsgruppe. Und die Leiterin von dieser Frauengebetsgruppe hat mir etwa 2 Monate später gesagt, du, es wäre glaub, gut, du würdest dich von deiner Medialität, also das ist das Esoterische zu der Prophetie, Wahrsagegeist, es wäre glaub, gut, du würdest dich von dem lösen. Und dann bin ich verrückt worden und habe gedacht, also was hat jetzt die, jetzt bin ich wiedergeboren, ich habe mich getauft, ich bin neu, was soll jetzt da noch gehen? Und er hat gesagt, sie hat manchmal den Eindruck, es sei noch so ein bisschen, manchmal etwas komisch. Und nachher sind wir da, bin ich gegangen und habe so ein Befreiungsgebet gemacht. Und das war absolut unspektakulär gewesen, aber erst
was haben Sie dort genau gemacht?
Also, ja, einfach mich, ich habe mich gelöst im Namen von Jesus Christus, vom Wahrsagegeist und von meinem Stolz.
Das war ja eng verbunden mit der ganzen Suche.
Gell? Ja. Und von der Medialität, einfach von, von meinen...
Von diesen 31 Richtigen, die du da bist, hat man das einzu angeschaut?
Nicht einzu, aber schon einiges. Ja. Also vom Schamanismus zum Beispiel, von der Nahgötter, einfach, das ist etwa eine Stunde, anderthalb gegangen, das Gebet. Ja. Und ich habe nichts gemerkt, nur am anderen Tag war es mir extrem langweilig gewesen. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, weißt du, es war so gewesen, wie früher, als ich noch geraucht habe und irgendwie auf die nächste Zigarette gewartet habe. Einfach wirklich so, einfach so ein blödsinniges Gefühl. Und dann habe ich mir gedacht, was ist schon los? Und plötzlich ist mir bewusst geworden, ich sehe nur noch so das, was ist. Ich sehe nicht mehr Schichten, ich bin nicht mehr medial.
Du siehst die Fratzen nicht mehr, oder?
Nicht mehr. Ich habe nur noch das vor mir gesehen, was vor mir ist. Und das hat wie die Längwille bewirkt. Das ist so in mir
innen gewesen. Also esoterisch wäre das ein Rückschritt enorm, oder?
Ja, total. Ein Vorhang zu, statt einen mehr auf. Ja. Aber in meinem Fall war es definitiv besser gewesen. Und das ist auch nie mehr zurückgekommen. Ich habe nie mehr so etwas gesehen.
Ja. Und dann hast du eine Entscheidung für Jesus getroffen. Wie, hast du dort ein Gebet gesprochen? Wie macht man das genau? Wie nimmt man Jesus an?
Also das ist, also ich kann, soll ich sagen, was ich dann, also ungefähr.
Sag
also,
doch, was hast du ungefähr gebetet dann?
Ja, ungefähr gebetet, Jesus Christus, jetzt komme ich zu dir. Es tut mir leid, dass ich so lange ohne dich gelebt habe. Es tut mir leid, dass ich so viele Sachen gemacht habe, die gegen dich waren. Ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich darum, dass du mich reinwaschen von dem, was ich war. Und bitte tu mich jetzt erfüllen mit deinem Heiligen Geist. Und dass mich dieser Heilige Geist von jetzt an führen und leiten und zu dem Menschen machen, so wie du mich willst haben. Komm mit mir in mein Leben. Schenk mir eine Gemeinde, schenk mir Gemeinschaft. Hilf mir.
Das Gebet kann jeder sagen.
Ja. Nehme ich an.
Wenn du möchtest Jesus Christus annehmen, kannst du das Gebet auch für dich sagen, am Platz. Oder du kannst auch nachher mit den 2 Behinderten gehen und mit ihnen reden oder mit den Helfern, die dort hinten sind und das Gebet mit ihnen sprechen. Oder vielleicht sagst du, nein, ich möchte nur einen Segen, ich möchte nur ein Gebet für ein bestimmtes Anliegen, auch das kannst du machen. Und jetzt zum Schluss möchte ich dich noch bitten, Zoe, tu doch noch für uns alle beten, insbesondere für Menschen, die sich jetzt am Fragen sind, ob sie auch an einem grossen Irrtum erlegen sind.
Ja, das brauche ich nicht. Ja, merci. Jesus, ich danke dir, dass du mich rausgelöst hast, dass du mich befreit hast, dass du mich neu gemacht hast. Und ich denke jetzt an all die Menschen, die das noch nicht erlebt haben. Die Zweifel haben, ob das bei ihnen auch funktioniert. Die Zweifel haben, ob sie das überhaupt wollen. Aber gleichzeitig spüren sie die Sehnsucht. Gleichzeitig spüren sie das feine Fädeli von dir, das sie zieht zum Kreuz. Jesus, lass das feine Fädeli grösser werden. Dass das grösser wird als jeder Zweifel, als jede Angst. Jesus, schenk all diesen Menschen, auch denen, die dich mal schon kennt haben, aber jetzt sind lau geworden, dass sie wieder ganz zu dir kommen, dass sie dich lernen kennen, weil bei dir ist es unvorstellbar gut. Besser als bei allem, was wir uns vorstellen können. Jesus, red zu den Menschen, red in ihr Herz, so wie es nur du kannst. Schenk ihnen Mut, dass auch sie das dürfen erleben. Den Frieden, die innere Heiterkeit, das Ankommen, dass das Leben Sinn macht. Und dass auch ihr Leben Sinn macht. Dass sie nicht einfach nur unerwünscht sind, sondern du hast sie wollen im Leben. Wegen dir sind sie da. Ich danke dir, Jesus. Amen.